Eine ganz klassische Frage, glaube ich. Ich weiß nicht, was der erwartete, aber er fragte, können Sie mir Gott zeigen? Und Srila Prabhupada antwortete ganz kurz, ja. Der Reporter war total enthusiastisch. Er setzte sich auf seinen Stuhl hin, zog noch einmal seinen Schlips ein bisschen fester, hielt sich sicherheitshalber die Knie fest, da er nicht genau wusste, was er von dieser Begegnung mit dem großen Unbekannten an bleibenden Spuren davontragen würde, und war also in der ganz und gar Bereithaltung da. Srila Prabhupada sah, wie sein westlicher Gegenüber mit dieser typischen Mentalität, jetzt packen wir es, da saß und so seine Gottesverwirklichung bestreiten wollte, lächelte ihn an mit einem total entwaffneten Lächeln, zeigte dann zu den geweihten Krishnas, die im Kreise da saßen, und sagte, zuerst einmal müssen sie werden wie diese hier. Der Journalist hatte sich auf alle möglichen Abenteuer eingestellt, aber nicht auf dieses. Was Srila Prabhupada mit diesem einfachen Beispiel zeigen wollte, ist, dass um tatsächlich Gott zu erkennen oder Gott zu sehen, eine kleine Bemühung nötig ist, die man anstellt, um auf diese Art und Weise eben zur Gotteserkenntnis zu kommen. Ich hatte heute eine Unterhaltung mit zwei jungen Devotees, will ich einmal sagen, von Krishna. Einer darunter, die ein bisschen am Überlegen ist. Und erzählte den beiden etwas, was ich euch heute auch erzählen möchte. Dies ist eine Geschichte, die illustrieren soll, wie absolut wichtig es ist, eine Bemühung zu unternehmen und einen Vorgang zu haben, um zu Gottes Erkenntnis zu kommen. Die Geschichte handelt von einem Wandermönch, der auf seiner Reise zu einem Dorf kam, was aus Atheisten bestand. Die Atheisten sahen diesen Wandermönch und fragten, wo ist dein Gott? Kannst du ihn uns zeigen? Der Wandermönch entgegnete ganz entwaffnet, ja, er ist überall. Daraufhin schauten sich die Atheisten um in der Gegend, hinter den Häusern, und fanden Gott nicht, der angeblich überall sein sollte. Nein, wir sehen nicht Gott, sagten die Atheisten. Er kann nicht überall sein. Ich erkläre gleich, sagte der Mönch, aber ich bin ein bisschen erschöpft vom langen Reisen. Bitte gebt mir vorher ein Glas Milch. Die Bauern brachten natürlich sofort bereitwillig das Glas Milch herbei. Und der Mönch sagte dann, als er das Milchglas sah, oh, das ist ja interessant, hier ist Milch. Ich habe gehört, in der Milch soll es überall Butter geben. Ja, sagten die Bauern. Aber ich sehe die Butter nicht. Die kann man nicht sehen, sagten die Bauern. Die kann man nur gewinnen. Man muss so einen kleinen Stab nehmen und ihn in Bewegung setzen. Man nennt das Kirnen in Deutsch übrigens. Ich weiß nicht, wie man es in Hindi sagt. Und dann sammelt sich an diesem Quirl die Butter ab. Und man kann so verstehen, wie die Butter in der Milch gegenwärtig ist. Ah, sagt dann der Mönch. So ist es auch mit Gott. Er ist überall gegenwärtig. Wir können ihn jedoch erst dann verstehen oder erkennen, wenn wir ihn gewonnen haben. Der spirituelle Vorgang des Krishna-Bewusstseins ist nichts anderes als ein Vorgang, um den allgegenwärtigen, höchsten persönlichen Gott im Leben sichtbar zu machen. wir sind Mönche und auch, also wir leben als Mönche und als Verheiratete in unseren Tempeln und haben einen sehr ausfüllenden Tagesablauf, der schon um 4.15 Uhr beginnt. Keine Angst, wir schlafen genug, wir gehen dann dementsprechend früh ins Bett, so um 9.30 Uhr oder so. Nicht? Und die Tätigkeiten, die wir den ganzen Tag über in diesem Tempel ausüben, sind nichts anderes als Tätigkeiten, man könnte fast sagen wissenschaftliche Tätigkeiten, um den immanenten, das heißt den allgegenwärtigen, höchsten persönlichen Gott sichtbar und erfahrbar zu machen im eigenen Leben. Wenn man in einen Tempel hineinkommt, und ich glaube, das können manche von euch bestätigen, die den Tempel mehr oder weniger regelmäßig sonntags aufsuchen. Wenn man in einen Tempel reinkommt, spürt man eine ganz eigentümliche, eine andere Atmosphäre. Wisst ihr, was das andere an dieser Atmosphäre ist? Was diese Atmosphäre zum Beispiel vom Kunsthaus unterscheidet oder von der Eissporthalle oder sagen wir mal einer Diskothek oder so. Es werden hier ganz und gar spirituelle Tätigkeiten ausgeübt, die dazu bestimmt sind, die höchste Persönlichkeit Gottes sichtbar zu machen. Man nennt diese Tätigkeiten im Sanskrit Yajna oder so etwas wie Yajna in Deutsch ausgesetzt. Es sind spirituelle Tätigkeiten, spirituelle Opferhandlungen, so kann man dazu sagen. Durch diese Tätigkeiten wird Krishna im Einzelnen im Leben manifestiert. Nun, das ist eine ganz alte und eine ganz tiefe spirituelle Wissenschaft, die ich heute ein bisschen beleuchten möchte. Ich möchte mich mit euch zusammen auf eine Forschungsreise machen, um ein bisschen die vedische oder die spirituelle Kultur des Krishna-Bewusstseins zu ergründen und zu erforschen. Ich möchte in dieser Forschungsreise weit zurückgehen in die älteste Hochkultur der Menschheit, die vedische Hochkultur, die in größeren Indien ansässig war. Ich sage größer, weil sich das damalige Indien überhaupt nicht, sagen wir mal, an die heutigen Landesgrenzen von Indien hält. Es war also nicht begrenzt auf diesen geografischen Raum, sondern das damalige vedische Indien hatte sich verbreitet über den ganz hinterasiatischen Raum. So, die Spuren dieser ältesten Hochkultur führen also ins alte Indien zurück, können wir sagen. Und dort gibt es diese alten Sanskrit-Schriften, den sogenannten Veda. Veda übersetzt in die deutsche Sprache könnte man am treffendsten eben ausdrücken mit dem Wort Urwissen. Es handelt sich hier um das älteste Wissen der Menschheit, was Wissen war, wie man die höchste Persönlichkeit Gottes erkennen kann in der menschlichen Form des Lebens. Und das Urwissen ist in der Sanskrit-Sprache verfasst. Hier leider kein Buch, das ist fast, das sind so Buchstaben, die haben alle einen Balken über sich. Man nennt das Devanagari Sanskrit, dieses Sanskrit. Und es ist eine hochinteressante Sprache, die nach wissenschaftlichen Erkenntnissen die Urmutter von den indoeuropäischen Sprachen sind, wie zum Beispiel Lateinisch. Aus dem Lateinischen sind viele europäische Sprachen herausgekommen, sogar alle europäischen Sprachen mit Ausnahme von Ungarisch und Finnisch, soweit ich weiß. Ich glaube, du sprichst Ungarisch, Igen. Ja, das Sanskrit bildet die Urmutter der lateinischen Sprachen und ist somit auch die Urmutter von Deutsch, auch von Schweizerdeutsch. Diese vedischen Schriften nun, die in der Sanskrit-Sprache verfasst wurden, behandeln ein großes Spektrum von Wissen, zum Beispiel Astronomie, Astrologie, Medizin. Es ist interessant, dass in den alten vedischen Medizinbüchern Nasenverpflanzungen beschrieben werden. Das hat also bestimmt Michael Jackson interessiert, der so eine Verpflanzung gemacht haben soll. Es wird dort von interessantesten Versuchen auf medizinischen Bereich gegeben. Die haben tatsächlich Menschen schon Organverpflanzung vorgenommen. Und zwar haben sie die gemacht, indem sie eine sehr interessante Art der Betäubung benutzten. Im physischen Körper gibt es sogenannte Marma-Punkte. Marma. Die decken sich wahrscheinlich auch mit den Punkten, die in der Akupressur und Akupunktur bekannt sind. Und indem man die in einer bestimmten Art und Weise massierte, konnte man das Schmerzempfinden in den Körperstellen, die man operieren musste, ausschalten. Total interessant. In der indischen, in der Kampfkunst übrigens, dem Kalyahari-Stil, wird den Kampfkünstlern gesagt, auf welche von diesen Punkten sie, die brauchen sie nur anzutippen, wenn sie das können, und können so den Gegnern ohne große Gewaltanwendung Schachmatt machen. Als wenn man in einem Computer reintippt, Funktion abstürzen. Das ist vielleicht aber nicht eine Funktion, das passiert, ohne dass man es reintippt. Was für eine Funktion würde man reintippen, Dieter Rahm? Irgendeine Funktion, nicht? So kann man, indem man die Marma-Punkte programmiert, also auch in der Kampfkunst schnelle Erfolge erzielen. Dieses Wissen wurde hauptsächlich natürlich in der Medizin angewandt. In den Vedas wird auch ein umfangreiches Wissen von der Geschichte der Menschheit gegeben, allerdings eine Geschichte, die weiter zurückgeht als unsere modernen Geschichtsbücher. Diese Geschichte geht in entlegene Teile des Universums, von denen aus die menschliche Bevölkerung über die sich erweiterte. Das ist hochinteressant, die Anfänge der menschlichen Gesellschaft zu finden. Diese Anfänge sind in dem Wesen Brahma, dem ersten Menschen zu wissen, dem Weltenschöpfer zugleich, der das Universum besiedelte, indem er durch seine Gedankenkraft Manifestation schaffte. Also unglaublich schön und romantisch, Schöpfungsgeschichte. Es wird von Architektur geschrieben in den Vedas. Sehr interessant heutzutage, wie man ein Haus baut und dadurch, dass man in das Haus hineingeht, Frieden erlangt. Das ist total interessant. Ich möchte euch ein kleines Wissen geben. Wenn ihr durch eine Tür hindurch geht, dann tut sich euer feinstofflicher Körper, so sagen die Vedas, der also den physischen Körper umgibt, nach den Proportionen der Tür richten. Und für diejenigen, die noch nichts mit esoterischem Wissen zu tun haben, klingt das vielleicht zunächst einmal erstaunlich, aber ich möchte euch erinnern an eure Kindheit, als ihr vielleicht mit verbundenen Augen durch ein Haus getappt seid. Kennt ihr das noch, beim Ostereier suchen und solchen anspruchsvollen Gesellschaftsspielen ist das manchmal wichtig. Man kriegt also die Augen verbunden und geht dann durchs Haus und kann dann aber, wenn man sich ein bisschen einstellt, merken, hups, gleich bin ich an der Wand. Kennt ihr dieses Gefühl? Ja? Nicht? Man kriegt, gleich bin ich an der Wand und man hält gerade rechtzeitig an. Wieso kann man herausfinden, dass man also fast mit dem Kopf gegen eine Säule geknallt wäre oder an eine Wand? Und es liegt daran, dass wir um diesen physischen Körper herum eine Art, ja im esoterisch-westlichen Sinne, Aura haben oder im indischen Sinne unseren lingerischen Veda, unseren feinstofflichen Körper. Und der ist da. Und wenn jetzt jemand in ein Haus geht, das nach vedischen Proportionen gebaut worden ist, fühlt er sich sofort wohl. Es ist wie eine feinstoffliche Massage, könnte man sagen. Und er wird sofort glücklich. Also ist es, ihr müsst es mal ausprobieren. Wir bauen jetzt gerade in Mayapur einen Tempel, der total nach vedischen Proportionen gebaut worden ist, einer geheiligten Geometrie, die dort angewandt wird. Eine Geometrie, wo sich die feinsten Proportionen, die sich in dem Atom ergeben, zwischen den subatomaren Teilchen, genommen werden und auf immer größere Einheiten gezeichnet, also übertragen werden, sodass jemand, der da reingeht oder nur das Gebäude von außen betrachtet, ein total kosmisches Eingebundensein empfindet. Vedische Architektur. Ein Begriff, über den man wirklich interessant sprechen kann. Feng Shui, was heutzutage doch einigermaßen bekannt geworden ist, also die chinesische Wohneinrichtung, ist also der kleine Bruder von dieser Vastu-Shastra, diesem vedischen Architekturwissen. Gut, so viel nur. Die Vedas behandeln Urwissen, materielles Wissen, wie man besser in dieser Welt leben kann und sich dort besser einrichten kann, aber auch spirituelles Wissen, wie man von der Fessel oder den Einflüssen dieser Welt, sagen wir mal so, befreit werden kann, um auf eine spirituelle Ebene der Selbsterkenntnis und Gotteserkenntnis kommt. Nun, die Vedas beschreiben, dass sich die Zeit in gewissen Zeitzyklen also vorwärts bewegt. Wir leben in dem letzten der Zeitzyklen, dem sogenannten Kali-Yuga, dem eisernen Zeitalter. Vor unserem Zeitalter, in dem wir im Augenblick leben, gab es andere Zeitalter, nicht zuletzt erwähnt das sogenannte goldene Zeitalter. Im goldenen Zeitalter lebten die Menschen ein sehr harmonisches Leben mit der Natur, mit Gott und miteinander. Sie erfreuten sich unglaublicher körperlicher Gesundheit und waren von vornherein darin ausgebildet, sich in tiefer Meditation auf das spirituelle Selbst und die Überseele, Gott im Herzen, zu vertiefen. Es war eine sehr harmonische Atmosphäre, die dann aber langsam degenerierte, bis sie in das heutige Zeitalter, das Kali-Yuga, hineinkam. Nach vedischer Zeitrechnung ist dieses Zeitalter nicht das fortgeschrittenste, sondern das zurückgebliebenste Zeitalter. Die Menschen mögen einen Einwand erheben. Halt, wir haben Computer. Können uns da alles aufschreiben. Im Satya-Yuga war überhaupt nicht die Notwendigkeit dafür gegeben, einen Computer zu haben. Denn alles, was man einmal aufnahm, also nur einmal hörte oder einmal sah, war unauslöschlich in der Erinnerung verankert. Wer ist fortgeschrittener? Der sich alles aufschreiben muss, oder derjenige, der alles hier hat? Wer ist fortgeschrittener? Derjenige, der einfach telepathisch kommunizieren kann? Zum Beispiel könnte ich mir denken, irgendwas denken und du würdest sagen, ja, und dann denkst du zurück, ja, ein guter Punkt, und das über tausende von Kilometern. Oder jemand, der an primitive Handys, die einem Kopfschmerzen machen, weil sie das Gehirn kochen, durch diese Waves benutzen muss. Nicht? Wenn wir mit einem anderen Ansatz Fortschritt betrachten und Fortschritt nicht messen an der Anzahl von hochtechnisierten Spielzeugen, sondern an Fähigkeiten, müssen wir zum Schluss kommen, dass im Satya-Yuga die Menschheit fortgeschrittener war, weil sie über diese niemals versagende Erinnerung verfügte, über die Möglichkeiten der Kommunikation durch Meditation, durch meditatives Versenken, ein Medizinwissen, was nicht von komplizierten, sagen wir mal, Mechaniken und Chemo-Sachen abhängig war. So, wir leben also im Kali-Yuga. Das Kali-Yuga ist für uns hier in unserer kleinen Forschungsreise durch die vedische Kultur und vedische Zivilisation besonders deswegen von Interesse, weil im Kali-Yuga das vedische Wissen überdeckt oder besser überschattet wird, sodass die Menschen nicht mehr sich darüber bewusst sind, über dieses Urwissen der Menschheit. Indien wurde durch zahlreiche Invasionen, die erste sehr große, historisch auch festgehaltene Invasion fand 327 vor Christi durch Alexander den Kleinen statt. Also heißt geschichtlich der Große, aber wir wollen ihn nicht jetzt auf die Waagschale der Geschichte legen, das können andere besser machen als wir. Und dann gab es die Mohammedaner und die Engländer und so weiter und so fort, die auch in Indien langsam die vedische Kultur so weit bedeckten und beschatteten, bis sie schließlich auch in Indien, das ist die heutige Situation, nicht mehr so manifestiert ist, nicht mehr so sichtbar ist, nicht mehr so in Praxis ist. Dass das geschehen würde, wurde bereits in den vedischen Schriften vorausgesagt, in denen es heißt, dass das vedische Wissen im Kali-Yuga unmanifestiert wird. Ein schönes Wort. Es ist nicht mehr sichtbar. Genau wie die Sonne in der Nacht unmanifestiert ist für die Augen, nicht sichtbar für die Augen, so ist sie ist an einem anderen Ort dann schon noch gegenwärtig. So ist auch das vedische Wissen im Kali-Yuga nicht so offenkundig, nicht so, steht nicht so zur Verfügung. Nur weil die Weisen das wussten, haben sie etwas unternommen, um das Wissen in einer gewissen Art und Weise zu konservieren, zu erhalten, damit es nicht ganz zerstört wird. Und zwar haben sie in ihrer Genialität gleich von Anfang an sogenannte Sampradayas ins Leben gerufen. Sampradayas sind Schülernachfolgen. Eine Schülernachfolge bedeutet, dass ein Meister mehrere Schüler unterrichtet und von diesen Schülern vielleicht einen als ganz besonders qualifiziert betrachtet und ihm dann die neue Meisterschaft überträgt, sodass er sich zurückziehen kann, wenn seine Tage gezählt sind und er und so weiter. Und so wird also das Wissen getreulich vom Meister zu Meister heruntergereicht. Und es ist eigentlich nur dieser Einrichtung zu verdanken, dass wir heutigen, obwohl wir uns im Kali-Yuga befinden, noch Zugang zu diesem uralten Wissen haben. Ich möchte euch jetzt, damit eure rechte Gehirnhälfte ein bisschen mitdenken kann, ein Bild geben, in dem ich versuchen möchte, die Notwendigkeit einerseits und die Genialität andererseits von einer solchen Schülernachfolge zu erklären. In Indien ist es bekannt, dass die beste aller Mangos, die sogenannte Königsmango, am Gipfel eines Baumes wächst und dann wird sie vom Gipfel heruntergereicht. Wenn man jetzt warten würde, bis sie reif würde und runterfallen würde, so hätte man von der Mango nichts. Sie würde sich an den Ästen zerstoßen und würde völlig zerdrückt unten ankommen und sich nicht für den Verzehr mehr eignen. Deswegen schickt man dort verschiedene Arbeiter in die Zweige, die Zweigen sind dann fallen runter, aber man schickt sie in die Äste hinauf und sie reichen dann diese köstliche Mangofrucht herunter. Hier, bitte, danke, bitte, danke. Und so kommt sie unten an und kann dann verzehrt werden. Genauso ist es mit einer Sampradaya, eine Schülernachfolge oder Meisternachfolge könnte man auch vielleicht noch besser sagen. Die geben die Früchte des vedischen Wissens, des Urwissens herunter durch die Jahrhunderte, ja durch die Jahrtausende erfahren wir. Es gibt zum Beispiel die Schülernachfolge, in der wir die Mitglieder der Hare Krishna Bewegung lernen, oder die Meisternachfolge ist bereits 5000 Jahre alt, mindestens. Actually, mindestens viel älter, aber wir wollen jetzt nicht so mit großen Zahlen auftragen, sonst glaubt uns so und so niemand. 5000 ist schon, reicht schon erstmal für den Anfang. Das ist eine ganz alte Nachfolge, Meisternachfolge, in der dieses Wissen gelernt werden kann. Und zwar gelernt werden kann durch zwei Dinge. Durch Hören und Lernen und dann durch die praktische Anwendung. Wenn ihr Wissen habt, das aber nur hört, ist es so, als wenn ihr Speise habt und die nur in euren Körper hineintut. Wisst ihr, was mit Speise gemacht werden muss, damit sie dem Körper Kraft geben kann? Sie muss verdaut werden, absorbiert werden vom Körper. Wenn man, stellt euch mal vor, man würde essen und nicht verdauen. Also erstmal würde das schlimm sein für die Kleider. Man würde dermaßen zunehmen, dass die Kleider nicht mehr passen würden. Zweitens würde das zu Krankheit führen und zu peinlichen Situationen, dass man nicht mehr durch die Türrahmen passt und so weiter. Essen ohne Verdauen, das macht krank. So ist auch Wissen. Wissen muss nicht, darf nicht nur gehört werden und gelernt werden in einer solchen erhabenen Traditionsfolge. Nein, es muss angewendet werden im täglichen Leben, um auf diese Art und Weise verdaut zu werden und zu Verwirklichung zu führen. Erkenntnissen, die man macht, Erkenntnisse, die einem im Leben begleiten, wie die besten Freunde, die einen aus jeder Situation, die vielleicht Schwierigkeiten aufweist, herausbringt. So, dieses Wissen kam im Jahre, im 14. Jahrhundert, sag ich mal, zu einer neuen Blüte. Im 14. Jahrhundert ergab sich nämlich in dem damaligen Bengalen eine spirituelle Revolution. Dort erschien Chaitanya Mahaprabhu, ein Avatar oder eine Inkarnation Krishnas auf dem Planeten Erde, der das vedische Wissen, was bisher heruntergereicht war, lehrte und zu eben einer besonderen Blüte brachte. Was ist Wissen ohne Liebe? Eine Hirnlast. Lord Chaitanyas Bewegung war nicht nur eine Wissensbewegung, sagen wir mal eine schlaue spirituelle Schule, sondern die Praxis, die er brachte mit der er dieses Wissen lehrte, war eine, man könnte sagen, eine Schule spiritueller Liebe oder spiritueller Erleuchtung. Chaitanya Mahaprabhu nahm nämlich aus den gesamten vedischen Schriften die Essenz heraus, indem er lehrte, dass wir alle, ob Mann oder Frau, sogar ob Tiere, eine ewige Seele sind, ein ewiges Teil Gottes. Und diese Gottkindschaft, wenn man so sagen will, diese göttliche Natur in uns, so lehrte er, können wir zum vollen Blüte bringen, indem wir die heiligen Namen Krishnas singen, die in dem sogenannten Mahamantra enthalten sind. Ich möchte euch diesen Mahamantra hier gerne kurz vorsagen. Ich meine, viele von uns kennen ihn ja, wir können ihn also ganz kurz singen. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Na Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So ungefähr, nur in einer schöneren Melodie und schöneren Stimme, wurde das Singen des Hare Krishna Maha Mantras über ganz Indien verbreitet. Man kann von einer Flutwelle sprechen, die sich über Indien ergoss. Das Singen der heiligen Namen Gottes, was sofort in denjenigen, die es hörten, die ursprüngliche Liebe zu Gott entfachte. Das ist die Bewegung von Chaitanya Mahaprabhu, eine absolute spirituelle Revolutionsbewegung, die das vedische Wissen zur vollen Blüte brachte, nämlich das Wissen letztendlich gipfelt in der ursprünglichen Beziehung, die wir alle zu Gott haben, nämlich zu reiner Liebe zu Gott. Nun, aus dieser ganzen historischen Entwicklung, die ich eben gekennzeichnet hat, eine Schülernachfolge, die verjüngt und zur Blüte gebracht wurde durch das Erscheinen von Gott selbst als ein Avatar, aus dieser ganzen Geschichte heraus geht dann ein spiritueller Meister, der in den vedischen Schriften bereits vorhergesagt wurde. Dieser spirituelle Meister hat im Westen von 1966 bis 1977 gewirkt. Das sind fast zwei poetische Zahlen, 66, 77. Es ist mein eigener spiritueller Meister, wird in den vedischen Schriften vorhergesagt. Es heißt, dass er erscheinen wird im Kali Yuga und das vedische Wissen über die Grenzen des alten Indiens heraus auch in der westlichen Welt verbreiten wird. Srila Prabhupada ki.
Yes.
So, das ist Srila Prabhupads besondere Größe. Er brachte das spirituelle Wissen 1966 nach Amerika. Und ich kann mich deutlich an eine besondere Szene erinnern, die euch ein bisschen diesen spirituellen Meister kennzeichnen soll. Damals saß Srila Prabhupada in so einfacher Kleidung, wie wir das haben, dieser Mönchgewand, im Central Park in Amerika da, und neben ihm saß so ein Amerikaner und sagte: "Oh, are you from India?" "Yes", sagte Srila Prabhupada. Die Frage, die der Nachtzug war: "Was machen Sie hier?" "Ich verbreite die Mission meines spirituellen Meisters." "Und? Was haben Sie schon? Ist schon irgendwas da?" "Ja", sagte Srila Prabhupada. "Wir haben Tempel, wir haben viele Bücher, wir haben Farmen und viele Bambinos." Also Bambinos heißt Kinder. "Oh", sagte der Mann, "kann ich die Tempel sehen? Ich interessiere mich sehr für altindisches Kulturgut." "Nein", sagte Srila Prabhupada, "man kann auch noch nicht die Farmen betreten und die Bücher lesen. Nur noch ein wenig Zeit trennt uns davon." Sagt er mit völliger Sicherheit, weil er hinter sich eine Prophezeiung hatte und sich ihrer bewusst war. Die Prophezeiung, die besagte, dass eben in dieser Zeit das vedische Wissen überall verbreitet und etabliert würde. Nun, 10 Jahre später kam der gleiche Mann in San Francisco, glaube ich, auf einem Spaziergang zu einer anderen wichtigen Bekanntschaft für sich. Er traf nämlich einen Hare Krishna Devotee und sagte: "Oh, ich interessiere mich sehr. Kann man hier irgendwas Indisches sehen?" "Ja, wir haben einen Tempel." Und so ging der Mann hin zum Tempel und sah dann dort Ausstellungsstücke mit Fotos von Farmen, von Büchern, von... Wer hat das irgendjemand bewerkstelligt? Ist da jemand dahinter?" "Ja", sagte der Devotee so ganz unschuldig, "mein spiritueller Meister Srila Prabhupada hat das gemacht. Er kam 1965, 66 nach Amerika und hat diese Tempel gegründet." So der Mann ging dann hin und sagt: "Den kenne ich, den habe ich gesehen, wie an einem verwahrlosten Wintermorgen, wo die Häuser sich wie alte Tiere in der schrecklichen Atmosphäre duckten, der dort saß auf einer Parkbank und sagte: 'Nur noch ein bisschen Zeit trennt uns von diesen Sachen.'" Toll. Es ist auch gut. Es ist auch gut. So, ich möchte jetzt noch ganz kurz zum Ende kommen. Ganz kurz zum Ende kommen. Das ist ja eine seltsame Formulierung. Ich möchte euch ein bisschen ein paar Merksätze der spirituellen Philosophie des Krishna-Bewusstseins sagen. Diese Merksätze können euch bei eurer eigenen spirituellen Entwicklung helfen. Es ist wichtig, dass wir ein bisschen in die Philosophie und nicht nur die Geschichte der Hare Krishna-Bewegung reinschauen. Ein wichtiger Satz ist Atato Brahma Jigyasa. Dieser Satz bedeutet: Jetzt, wo du Mensch geworden bist, ist es an der Zeit, Fragen nach deinem ewigen Selbst zu stellen. Atato Brahma Vidyasa. Jetzt! Atato heißt jetzt. Damit wird gemeint, dass wir alle eine lange Reise, eine nichtmenschliche Reise hinter uns gebracht haben, im wahrsten Sinne des Wortes, wo wir nämlich in nichtmenschlichen Lebensformen, das heißt tierischen, waren und langsam in einer spirituellen Evolution, kann man sagen, in die menschliche Form gekommen sind. Jetzt ist es Zeit, Selbstverwirklichung zu machen. Und wird gleich gesagt, was das ist. Tatvam Asi. Nun kurzer Satz. Das bist du. Du bist von der gleichen Natur wie Gott. Toll gesagt, nicht? Nochmal. Du bist von der gleichen Natur wie Gott. Das bedeutet in der Übersetzung, du bist nicht identisch mit deinem physischen Körper. Ich habe mich mal mit dem Körper ein bisschen befasst. Wenn ein Mensch 80 Jahre alt geworden ist, hat er 60 Liter Tränen verweint. 60 Liter. 36 Liter hat er verschwitzt. Einfach nur Wasser. 40.000 Liter hat er ins private Örtchen hineingegeben. Ihm sind Haare gewachsen, hört euch das mal an, von 360 Kilometern. Und die Fingernägel sind 28 Meter. Muss man sich immer knipsen, ne? Man hat 2600 Mal Menschen mit ihrem Namen angeredet. Man hat, der normale Mensch hat 2500 Mal Sexualität gehabt mit dem Körper, hat ordentlich geschwitzt dabei und nur zweimal sich richtig verliebt dabei. Das andere war nur Mechanik. Interessante Ziffern, nicht? Und man hat 2,5 Jahre am Telefon seine Zeit vergeudet. Wenn ihr das, den Sharanagati Newsletter betrachtet, gibt es im neuen Sharanagati Newsletter gibt es einen Artikel, ist das alles? Und da wird also eine so lange Liste gemacht, was also der physische Körper macht. Nicht? Wir sind nach der vedischen Anweisung Tatvam Asi, wir haben damit nicht so viel gemein. Das ist der physische Körper, innen drin sind wir aber die ewige Seele. Ein ewiges Teil Gottes, ein Kind der Unsterblichkeit. Nun, solange sich die Seele nicht bewusst ist über ihr spirituelles, wie soll ich mich ausdrücken, ihre spirituelle Natur, läuft sie durch einen ermüdenden Kreislauf von Geburt, Alter, Krankheit und Tod und nimmt nach dem jeweiligen Tod immer wieder einen neuen physischen Körper an, um diesen Kreislauf aufs Neue zu wiederholen. Diesen sinnlosen Kreislauf des materiellen Daseins. Ihr kennt bestimmt aus dem Griechischen dieses albtraumhafte Bild von dem Mann, der immer einen Stein, einen Berg heraufrollt. Und gerade wenn er oben ist, rollt er wieder runter und er fängt von vorne an. Mehrere hundert Jahre ist er schon dabei. Das ist das Bild für die naturalistische Zivilisation. Geburt, Alter, Krankheit, Tod. Geburt, Alter, Krankheit, Tod. Geburt, Alter... Und damit wir die Atmosphäre nicht vergiften, hören wir mal hier auf. Das ist der Kreislauf der Reinkarnation, in den sich die Seele verfängt, die nichts von ihrem spirituellen Wissen weiß. Nur durch die Praxis des Krishna-Bewusstseins, hier wird es jetzt ermutigend, können wir diesen Kreislauf überwinden und können unsere ewige spirituelle Erbschaft antreten. Diese spirituelle Erbschaft besteht im Wesentlichen aus drei Gütern. Ewigkeit, Glückseligkeit und ursprungsloses Wissen. Diese Güter sind in der Seele verschlossen, aber durch den Vorgang der Selbstverwirklichung oder des Krishna-Bewusstseins kommen sie heraus. Und wenn diese Güter vor uns strahlend da liegen, wenn wir ihre spirituelle Natur verstanden haben, sind wir todlos geworden. Wer voller Ewigkeit ist, Wissen und Glückseligkeit, überwindet den Kreislauf der Reinkarnation. Ja, und kommt dann zurück in das spirituelle Leben. Ich merke gerade, ich habe hier noch viele Notizen, aber ich werde hier das schwarze Buch schließen und meinen Vortrag ebenfalls. Ich möchte jetzt noch ganz kurz sagen, dieses Krishna-Bewusstsein kann praktiziert werden im Tempel. Was wir aber herausfinden ist, dass der überwiegende Teil der Menschen, die sich für Krishna-Bewusstsein interessieren, dieses Krishna-Bewusstsein außerhalb des Tempels praktizieren. Wir haben eine Art Vergangenheitsballast, unsere Bewegung. Dieser Ballast sieht so aus, dass wir in der Vergangenheit, in unserem Enthusiasmus gesagt haben, jeder, der spirituelles Leben ernsthaft praktizieren will, sollte in einen Tempel einziehen. Aber das ist dann nicht richtig so. Das war vielleicht gut, um die Bewegung erstmal zu gründen, sodass Tempel überhaupt existieren. Aber das ist nicht die langfristige, sagen wir mal, Kultur, in der das Krishna-Bewusstsein praktiziert wird. Die meisten Menschen heutzutage sollten oder sind wohl am besten situiert im Leben, wenn sie irgendetwas tun, was ihrer Natur entspricht, und dann außerhalb einer Hare Krishna, herzlich willkommen. Spät kommen sie, aber sie kommen. am meisten ist es wohl natürlich für die Menschen, außerhalb eines Tempels zu leben, dort etwas zu unternehmen für den Lebensunterhalt und dann die reichhaltigen Schätze des spirituellen Lebens im eigenen Leben zu praktizieren. Wir verstehen diese Tempel sozusagen als spirituelle Zentren. Man könnte fast sagen, man könnte sie mit Tankstellen vergleichen, wo man Kraftstoff für die eigene spirituelle Entwicklung auftanken kann, sodass es einem leichter fällt in seinem spirituellen Leben. Wir haben hier regelmäßige Vorlesungen, schöne Kirtans und große Feste, die wir veranstalten, wie gestern das Wagenfestival. Nächstes Jahr wollen wir mit eurer Hilfe ein wirklich großes, groß angelegtes Wagenfestival machen, weil sich in diesem Festival immer wieder zeigt, wie schön sich Krishna manifestiert. Ist euch aufgefallen, ein Tag oder ein paar Stunden bevor das Festival losging, war es noch ein etwas bedenkliches Wetter, und dann, als es losging, schien die Sonne verheißungsvoll aus den Wolken hervor und überstrahlte das Ganze mit einem freundlichen Sonnenschein. Und in dem Augenblick, wo das Festival effektiv zu Ende war, das heißt, wo die Altargestalten wieder zum Tempel zurückgefahren wurde, setzte eine Sinnflut fast ein. War wirklich gestern wirklich eine Sinnflut. Nicht? Man sah fast nicht mehr sagen wir mal, die Gegend vor den Scheibenwischern. Nicht? Also es war wirklich sinnflutartig. Es heißt in den Schriften, wenn nach einem Festival Regen von oben kommt, aber gleichzeitig die Sonne scheint, so ist das ein Zeichen Krishnas, dass das Festival akzeptiert wurde. Das, was in vorangegangenen Zeitaltern war, es so, wenn ein Festival akzeptiert wurde, dann regnete es Blumen vom Himmel runter. Also etwas, was wir als übernatürlich bezeichnen müssten mit unserem Verständnis von natürlich. In vergangenen Zeitaltern, da regnete es also Blumen vom Himmel herunter. In diesem Zeitalter, wenn ein Yagya, eine Opferhandlung akzeptiert wird, dann regnet es, wobei die Sonnenstrahlen durch den Regen durchgehen. Das war gestern. Wir standen gestern freudig unter irgend so einem Mauervorsprung und freuten uns aus zwei Gründen. Erstmal, weil dieses schöne Zeichen da war, und zweitens, anzufangen, nicht mit Kompromissen und halbseidenen Motiven, sondern mit einem persönlichen Einsatz, und ihr werdet dann sehen, wie sich in eurem Leben die Butter aus der Milch manifestiert. Das heißt, Krishna oder Gott gegenwärtig wird. Das ist eigentlich der Sinn und Zweck unserer Hare Krishna Bewegung, den Menschen zu helfen, in Kontakt zu kommen mit der höchsten Persönlichkeit Gottes und in diesem Kontakt ihr eigenes spirituelles Erbe anzutreten. Hare Krishna. So, wir sind hier an ein natürliches Ende eingetroffen. Ich will noch sehen, ob irgendwelche Fragen zu dem Gesagten oder zu anderen Aspekten des Krishna-Bewusstseins bestehen. Sonst würde ich die Vorlesung beenden, sodass wir uns dann dem Prasadam-Teil, dem Festessen, zuwenden können. Den Sprecher begrüßt er die Stille. Gut, dann ist alles klar. Dann, nicht so wahrscheinlich nicht, aber dann haben wir erstmal genügend Philosophie gehört. Ich möchte euch bitten, zum Sonntagsfestmahl nach draußen zu gehen. Nach dem Sonntagsfestmahl, ist das Theater oder ist es zeitlich festgesetzt? Um 19.30 Uhr haben wir hier ein spirituell avantgardistisches Theater. Das nicht ist. Das wohl ist. Ist ein Künstler aus Deutschland, der für seine aussagekräftigen Stücke bekannt und beliebt ist. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gonitai ki jai, Gaur Prema Nandi Hari Hari Bol.